SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Alexander Graf Lambsdorff. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster. Schön, hier zu sein.
Sie waren schon bei der Arbeit. Heute Morgen draußen vorm SWR-Studio haben Sie was gemacht?
Die Kollegen von Phoenix haben mich befragt zu der schrecklichen Situation in Israel, wo ja Hamas und islamischer Dschihad Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung gestartet haben. Das war sozusagen das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe.
Als FDP-Außenexperte sind Sie da natürlich immer wieder gefragt. Wir wollen auch kurz auf diesen Nahostkonflikt, der gerade eskaliert, schauen. Und wenn Sie auf die Reaktionen schauen, auf die unterschiedlichen. Heiko Maas hat gesagt, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung. Seitens der Amerikaner eine sehr verhaltene Rhetorik von Joe Biden. Ist das verständlich?
Ja, Joe Biden macht eine neue Außenpolitik, was Israel angeht. Er stellt sich nicht immer auf die israelische Seite, egal was ist. Das halte ich auch für falsch. Das hat ja Donald Trump gemacht. Er hat mit Netanyahu einfach alles mitgemacht. Das geht nicht. Aber in dem Fall finde ich, muss man klar sein. Es ist absolut inakzeptabel. Es ist der nackte Terror, wenn aus dem Gazastreifen 150, 300, 500, sogar über 1000 Raketen auf ganz normale Menschen in Israel abgeschossen werden, Schulen getroffen werden, Menschen ums Leben kommen. Also das ist in meinen Augen eine Situation, wo es ganz klar ist, Israel darf sich verteidigen und wir stehen an der Seite Israels, gerade als Deutschland.
Wie kann es denn zu einem erneuten Friedensabkommen kommen? Das sind ja die schwierigen Fragen.
Ganz genau. Ich glaube, die Hamas versucht gerade genau das zu torpedieren. Bloß keinen Frieden, bloß keine Entspannung. Israel hat ja in den letzten anderthalb Jahren ungefähr die Beziehungen zu vielen Ländern in der arabischen Welt ganz erheblich verbessert, sogar diplomatische Beziehungen aufgenommen mit Marokko, mit dem Sudan, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da tut sich gerade was.
Weil man verstanden hat, es können auch Partner sein, ja, gerade auf geschäftlichen Ebenen.
Ja, geschäftlich, aber auch, und das ist das Interessante, das sind diplomatische Beziehungen, die begonnen worden sind, ohne dass das Palästinenserproblem schon abschließend gelöst ist. Und das ist was, wo die arabische Welt früher ganz anders drauf war. Und das haben die jetzt geändert und die Hamas stört sich daran. Ist ja logisch. Die wollen natürlich die Spannung, die brauchen diese Auseinandersetzung. Und ich glaube, deswegen ist der Weg, wenn man eine Friedensinitiative vorbereiten will, mit diesen arabischen Partnern und den Amerikanern und den Europäern das zusammenzumachen.
Wobei dann der Iran natürlich nochmal ganz spannend ist. Denn Joe Biden versucht, das Atomabkommen, was Donald Trump aufgekündigt hatte, wieder zu beleben. Und da ist natürlich der israelische Premier Netanyahu ein scharfer Kritiker. Also wie da vorgehen?
Ja, das ist wirklich eine merkwürdige Situation. Da sind wir zum Beispiel anderer Auffassung als die israelische Regierung. Wir sagen, es ist besser, wenn Inspekteure der Atomenergieorganisation im Iran die Anlagen kontrollieren dürfen. Netanyahu sagt, das hat alles keinen Sinn. Wir müssen das Land sozusagen durch Sanktionen in die Knie zwingen. Das hat Trump auch mitgemacht. Das hat aber zu nichts geführt. Tatsache ist, die Raketen, die in den letzten Tagen, in der Nacht auf Israel niedergegangen sind, werden aus dem Iran finanziert. Und das heißt, der Iran ist die schlimmste Bedrohung für Israel. Aber die allerschlimmste Bedrohung wäre eine Atomwaffe im Iran. Und deswegen ist es richtig, wenn Biden sagt, wie wir Europäer ja auch, das müssen wir verhindern, deswegen brauchen wir das Abkommen wieder in Kraft.
Von Ihrer diplomatischen Erfahrung her gesehen, es gibt ja auch durchaus die Auffassung, da sollte sich der Westen komplett raushalten und Israelis und Palästinenser müssen sich irgendwie zusammenraufen und diesen Konflikt selbstständig lösen.
Das halte ich für ganz falsch. Ich glaube, dass wir als Westen eine Verantwortung haben. Schauen Sie, gerade wir als Deutschland, Israel existiert ja nur, weil es die Shoah gegeben hat, den Holocaust. Also wir haben als Deutsche schon, da hat Frau Merkel völlig recht, als sie sagte in der Knesset, Israels Sicherheit ist Teil der deutschen Staatsräson. Europa, wir sind mit der Region ganz nah verbunden. Interessant, ist ja ganz spannend, aus europäischer Sicht nennen wir die Region den Nahen Osten. Aus amerikanischer Sicht heißen das der Middle East. Das ist weiter weg. An uns ist das ganz nah dran. Der Westen muss sich da engagieren, muss beide Seiten bearbeiten, dass sie aufeinander zugehen. Nicht mit der Hamas, aber mit den Leuten, die friedlich auf der palästinensischen Seite eine Lösung suchen. Mit denen müssen wir auch reden.
Das Thema wird uns auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Ausgangssperren sind gefährlicher Unsinn. Das sagte neulich der NRW-FDP-Chef Joachim Stamp. Unterschreiben Sie das?
Ja, klar. Na, pauschale Ausgangssperre für Leute, die geimpft sind, die genesen sind und geimpft sind, die vielleicht sogar schon doppelt geimpft sind, das ist nicht sehr sinnvoll. Es ist richtig, dass man eine Ausgangssperre machen muss, wenn es gar nicht anders geht. Also wie zum Beispiel in Flensburg, da hatten wir eine Ausgangssperre, die auch ein FDP-Gesundheitsminister mit durchgesetzt hat, weil das ganz klar war, dass es zielgerichtet war. Aber flächendeckend, pauschal für fast ganz Deutschland, das führt zu weit, das ist unverhältnismäßig.
Jetzt gibt es ja immer diesen Ruf, wir brauchen unbedingt flächendeckende Maßnahmen, damit es nicht chaotisch wird. Die FDP hatte gegen die Ausgangsschränkungen beklagt, gegen die Bundesnotbremse. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht die Ausgangsbeschränkungen der Notbremse nicht außer Kraft gesetzt. Hat Sie das überrascht?
Naja, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, na, also Karlsruhe ist doch bei solchen Sachen eigentlich immer relativ schnell. Aber die haben sich diesmal, glaube ich, gesagt, dass die wägen ja immer ab, nicht wahr? Was ist schlimmer, wenn wir das jetzt sofort aussetzen oder wenn wir es anwenden lassen und dann später entscheiden? Und da sind sie zum zweiten Urteil gekommen. Da sage ich Ihnen, Frau Köster, das kann ich als Politiker nicht kommentieren. Das sollte ich auch nicht tun. Was das Bundesverfassungsgericht entscheidet, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
Sie können es als Bürger kommentieren.
Als Bürger hätte ich es mir zwar anders gewünscht, aber ich akzeptiere, was in Karlsruhe entschieden wird.
Jetzt wird ja sowieso erst im Hauptsacheverfahren geklärt, ob es gegen das Grundgesetz verstößt. Was macht Sie denn als Kläger dann so sicher, dass es gegen das Grundgesetz verstößt?
Naja, Maßnahmen, das ist einfach im deutschen Recht immer so, müssen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Und da kann man schon die Frage stellen, ist beispielsweise nur das Gucken auf den Inzidenzwert von 100 ausreichend, um so weitreichende Freiheitsbeschränkungen vorzunehmen, wie die Bundesnotbremse sie vorsieht? Ist das noch verhältnismäßig? Ist es verhältnismäßig oder erforderlich gar, eine Ausgangssperre ab 22 Uhr für alle zu machen, also auch für diejenigen, von denen überhaupt keine Gefahr mehr ausgeht? Wir sind ja in der Impfkampagne so weit, dass der Bundesgesundheitsminister selber verkündet, er sei so stolz, dass schon ein Drittel der Deutschen eine Impfung habe. Also das ist der gleiche Bundesgesundheitsminister, der aber sagt, wir brauchen diese Ausgangssperre. Also ich glaube, es ist richtig, wenn Karlsruhe sich das unter verfassungsrechtlichen Aspekten anschaut, denn das Grundgesetz gilt auch in der Pandemie.
Es kommen ja immer viele Maßnahmen zusammen, deswegen ist es so schwierig herauszuklamüsern, welchen Effekt eine einzelne Maßnahme hat. Aber es gab jetzt Forscher von der Universität Oxford, die haben herausgefunden, dass nächtliche Ausgangsbeschränkungen die Verbreitung um etwa 13% reduzieren könnten. Größeren Effekt, nämlich 26%, hätten strenge Kontaktbeschränkungen auf Treffen mit maximal 2 Personen. Also einen Effekt hat es wohl durchaus. Bestreiten Sie den?
Nein, natürlich nicht. Es gibt natürlich einen Effekt. Die Frage ist der Effekt so groß, dass die Beschränkung so umfassend sein muss, wie wir es hier haben? Und wir haben ja die Kontaktbeschränkungen in Kraft. Wir haben die Beschränkungen für Treffen von Privatpersonen, von Haushalten und so weiter. Wir haben das als Freie Demokraten am Anfang der Pandemie ja auch alles mitgetragen. Das war am Anfang ja auch so, dass wir gar nicht wussten, wie verbreitet sich das Virus, wie ansteckend ist es eigentlich. Und da musste man auch ganz klar hingehen und sagen, also pass auf, wir haben eine Situation, mit der sind wir so in der Form noch nicht konfrontiert gewesen. Da haben wir als demokratische, konstruktive Opposition die Bundesregierung unterstützt. Aber irgendwann hatten wir das Gefühl, wir müssen darauf achten, dass hier nicht Freiheitsrechte unter die Räder geraten. Das ist unser Job als eine liberale Oppositionspartei. Und diesen Job nehmen wir wahr.
Jetzt läuft die Klage. Wann, glauben Sie denn, wird es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geben?
Ja, Frau Köster, das wissen Sie doch. Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Wann die Richterinnen und Richter in Karlsruhe da entscheiden werden, das wissen nur Sie selber. Ich hoffe, es wird zeitnah geschehen. Ich freue mich ja auch darüber, dass der Impffortschritt jetzt spürbar ist. Und ich hoffe, dass wir im Sommer dann insgesamt eine bessere Lage haben. Aber mir ist wichtig, dass wir anschauen, auch im Rückblick, wenn wir dann sozusagen einmal durch sind durch diese Pandemie, was war eigentlich verfassungsrechtlich in Ordnung und wo macht Karlsruhe ein Fragezeichen dran?
Sind Sie bereits geimpft? Covid-19-Impfung, haben Sie die erhalten?
Naja, ich bin sozusagen mein Immunsystem habe ich schon durch die Krankheit einmal hochgefahren und wieder runter. Und jetzt habe ich auch noch eine Impfung. Das heißt, ich habe das Glück, ich bin quasi durch genesen und geimpft.
Ach, ich dachte immer, wenn man genesen ist, muss man ein halbes Jahr warten. Also,
oh ja, meine Krankheit war, ich war ganz am Anfang dran, also im März letzten Jahres, Freitag der 13. März, war mein erster Quarantänetag im letzten Jahr und dann habe ich mich 2 Wochen in Quarantäne begeben und mit dem Virus rumgeschlagen.
Und wie lief das Rumschlagen?
Ja, so. Also es war nicht so schlimm. Wenn ich sehe, was an Bildern aus Intensivstationen oder aus Krankenhäusern kommt, dann kann ich nur dankbar sein. Aber schön war es auch nicht, hatte Fieber. Und so Fieberschübe. Und ich weiß genau, noch einen Tag, wo abends das eine Stunde Fieber, eine Stunde kein Fieber, eine Stunde Fieber, eine Stunde wieder kein Fieber. Und danach waren alle Symptome weg. Das war wirklich die Schlacht in meinem Körper und mein Immunsystem hat glücklicherweise gewonnen.
Sie haben eben schon mal gesagt, ist ja gut, dass das mit dem Impfen jetzt so langsam läuft bei uns in Deutschland. Wer ist denn Ihrer Meinung nach für den holprigen Impfstart verantwortlich?
Ja, das sind mehrere Faktoren. Aber einer, und das tut mir persönlich weh als langjähriger und überzeugter Europäer, die Europäische Kommission hat die Beschaffung versemmelt, um es mal salopp zu sagen. Die haben die Beschaffung so gemacht wie eine Routinebeschaffung. Also die haben darauf geachtet, einen niedrigen Preis und möglichst wenig Haftungsrisiken zu kriegen. Sie hätten auf schnelle Verfügbarkeit und breite Verteilung achten müssen. Und das haben sie nicht getan. Das war der Fehler der Europäischen Kommission. Und anschließend war es eine Mangelverwaltung. Und dann sind wir beim Thema Priorisierung und wie sinnvoll das ist. Und ich glaube, da hätte man, das ist jetzt eine deutsche Fehlentscheidung gewesen, viel früher die Hausärzte einbinden müssen, weil die Hausärzte kennen ihre Patientinnen und Patienten.
Wenn wir da nochmal aufs Ausland schauen, haben die Amerikaner das also richtig gemacht, indem sie so früh bestellt haben?
Ja, die Amerikaner haben früher, schneller, mehr bestellt und haben sich nicht so sehr um den Preis gekümmert. Und die Amerikaner sind viel pragmatischer und weniger bürokratisch in der Verimpfung. Da können sie ja beim Drive-Thru geimpft werden. Die haben mobile Teams, die gehen in die Büros, da wo kein Homeoffice ist. Also bei uns, wenn ich mir den Formularkrieg anschaue, was in den Arztpraxen die Arzthelferinnen und Arzthelfer da alles machen müssen, da sind ja 6 Formulare pro Patient und dann nochmal der Arzt auch nochmal 6 Formulare.
Donald Trump hatte damals ein Dekret erlassen, US-Bürger priorisiert zu impfen. Hat das Deutschland versäumt, da die America-First-Strategie auf Europa, auf Deutschland anzuwenden?
Das hielte ich für ganz falsch, wenn wir das bei uns so machen würden. Im Gegenteil, jeder, der bei uns in Deutschland lebt und in eine der Priorisierungsgruppen fällt oder fiel, jetzt wo die Priorisierung ja langsam ausläuft, der muss geimpft werden. Mein Gott, das Virus interessiert es doch überhaupt nicht, ob sie nun türkischen, russischen oder deutschen Pass haben. Wenn sie in Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim wohnen, dann sind sie ansteckend oder nicht. Sind ein Risiko oder nicht. Also von daher, ich glaube, das wäre ganz falsch gewesen.
Jetzt haben Sie ja anklingen lassen, es wurden einige Fehler gemacht im EU-Parlament. Im Wirtschaftsleben ist es so, dass dann jemand auch die Verantwortung für die Fehler übernehmen muss. In der Politik ist das anders.
In der Europäischen Kommission waren die Fehler. Also ich glaube, dass tatsächlich in der Beschaffung Fehler gemacht worden sind. Ja, und ich muss sagen, also ich hätte es auch für richtig gehalten, wenn die Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, da die Personen ausgetauscht hat, die das falsch gemacht haben. Das ist nicht geschehen, das ist ein Manko. Sie haben völlig recht.
Das passiert ja meistens nicht. Das hat sich ja etabliert im politischen Geschäft.
Ja, das bedauere ich auch. Also ich denke immer noch an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zurück, die ehemalige Justizministerin. Die hat keinen Fehler gemacht, aber die hat Verantwortung übernommen, als wir als Partei einen Beschluss gefasst haben, den sie persönlich nicht mittragen wollte und ist dann zurückgetreten von ihrem Amt. Wenn ich mir das heute anschaue, dass Andreas Scheuer noch im Amt ist als Bundesverkehrsminister nach diesem Komplettdebakel mit der Ausländermaut, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Alexander Graf Lambsdorff, Sie waren im Europaparlament Türkei-Berichterstatter. Wie haben Sie denn die Sitzordnung beim Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neulich in Ankara beobachtet?
Ja. Also das ist eine tolle Frage. Ich habe mich sowas von geärgert. Also weil jetzt muss ich mal die Türken in Schutz nehmen. Da konnten die praktisch nichts für. Ich weiß, dass Frau von der Leyen sagt, sie hätte sich geärgert, weil sie als Frau da diskriminiert worden sei. Nein, aber das eigentliche Problem war, dass eine Brüsseler Eifersüchtelei zwischen dem Charles Michel als Ratsvorsitzendem und der Kommission, die von Frau von der Leyen geleitet wird, die ist nach Ankara getragen worden und dann hat der Michel und seine Leute haben gesagt, gebt der von der Leyen keinen Stuhl. Das heißt, die Türken können eigentlich gar nicht so viel dafür. Ich habe mich maßlos geärgert.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn Elefanten kämpfen, in diesem Artikel über die Türkei erstmal, dass die Türkei wie auch Russland eine große, stolze Nation ist, ja, die es verdient hat, mit Respekt behandelt zu werden. Jetzt gab es dann Reaktionen seitens der Italiener. Draghi nannte dann Erdogan einen Diktator. Wie schauen Sie darauf?
Finde ich nicht gut. Ich meine, ich bin der Meinung, dass Erdogan sein Land umwandelt in so eine Art islamistische Demokratur. Also da gibt es durchaus noch Wahlen, nicht? Die großen Städte werden ja nicht von der Erdogan-Partei regiert, sondern von der Opposition.
Da gab es dann Reaktionen, 52%, mit 52% sei er gewählt worden, also könne man ihn nicht Diktator nennen.
Ja, aber er würde das gerne sein, das stimmt schon. Aber in Izmir, in Antalya, in Istanbul regiert die Opposition. Deswegen, die Türkei ist für uns etwas, das schreibe ich auch in dem Buch, ein Frenemy, ein Freund und ein Gegner gleichzeitig. Friend und Enemy. Sie ist Freund, weil sie ist in der NATO. Wir haben ganz enge Beziehungen, weil so viele Menschen auch mit türkischen Wurzeln ja bei uns leben. Aber sie ist nach innen gerade ein Land, das mit Erdogan einen islamistischen Kurs eingeschlagen hat. Und der Kampf in der Türkei, der ist in vollem Gange. Und ich hoffe, er geht richtig aus. Und das heißt nicht Islamismus.
Jetzt ist Geschichte ja immer so ein spannendes Thema. Sie beschreiben das auch, dass Sie zwischen den Fronten standen als Türkei Berichterstatter, weil es seitens der Briten Interessen gab, ähnlich wie die Amerikaner, die Türkei in die EU zu holen.
Ja.
Und die Franzosen aber gesagt haben, das ist der Tod der EU. Wie sind Sie dann vorgegangen?
Ich habe versucht, ein bisschen zu vermitteln. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Türkei der Europäischen Union nicht beitreten kann. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Türkei Anspruch darauf hat, dass man respektvoll mit ihr umgeht. Nochmal, ein großes, stolzes Land mit einer langen Geschichte. Und ich habe dann versucht, als Brückenbauer zwischen diesen beiden Positionen, die einen, die gar nicht mit den Türken reden wollten, und die anderen, die so taten, als ob die Türkei in die Europäische Union beitreten kann, zu vermitteln. Und wir sind dann tatsächlich über die Jahre dazu gekommen, dass das Europäische Parlament gefordert hat, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen und stattdessen eine Verhandlung darüber aufzunehmen, wie können wir denn eine Nachbarschaft so gestalten, dass beide Seiten was davon haben, ohne dass die Menschen hier bei uns Angst haben müssen, die Türkei würde in die Europäische Union eintreten. Denn viele haben davor Angst. Das muss man ganz objektiv sagen.
Wenn wir jetzt auf die Menschen hier schauen im Land, wir bekamen neulich Nachrichten von SWR1-Hörerinnen und Hörern, die sagten, ja, sie haben im Bekanntenkreis Migranten, haben mit denen gesprochen. Und die hatten dann Nachrichten aus der Türkei bekommen, dass Covid-19-Problem sei gar nicht existent, Corona existiere nicht. Also viele Fake News aus der Türkei. Wie beschäftigen Sie sich mit solchen Themen?
Ja, Fake News ist ein Riesenthema, was die Türkei angeht, insbesondere aber auch was Russland angeht. Nicht? Ich meine, da gibt es ja auch eine ganz merkwürdige Entwicklung. Am Anfang hat Putin getan, als ob es das gar nicht gäbe. Und jetzt haben wir da wirklich schreckliche Zahlen. Also Fake News muss man sofort konsequent entgegentreten, Desinformation sofort konsequent entgegentreten. Was passiert, wenn man das nicht tut, sieht man an Amerika. Donald Trump und seine Leute haben die Gesellschaft wie in so einer, ich sag das immer, Lügenmarinade, ja, einfach eine lange Zeit gehabt und dann glauben die Leute kleine Lügen, viele, viele kleine Lügen und irgendwann kommt die große Lüge namens Donald Trump im Weißen Haus an und das darf nicht passieren.
Jetzt sind gerade für die Türkei die deutschen Urlauber ja so interessant. Jetzt gibt es Ausgangsbeschränkungen für die Türkinnen und Türken, aber nicht für die Urlauber. Wie vorgehen?
Also ich halte das für eine Entscheidung in der Türkei. Das müssen die selber wissen, ob die das so machen. Ich würde das nicht machen. Ich glaube, hier in Deutschland würden wir das auch nicht unterstützen. Ich glaube, das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Persönlich will ich niemandem sagen, wo er in Urlaub hinfahren soll, aber ich würde mir schon zweimal überlegen, ob ich in ein Land fahre, wo die Menschen, die sich um mich kümmern, ob das jetzt die Hotelangestellten sind, ob das die Kellnerinnen und Kellner sind, ob das die Busfahrerinnen sind, ob das die dann sozusagen sich persönlich so streng so stark einschränken müssen und ich selber habe dann eine unbeschwerte Zeit. Ich persönlich hätte Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das gehen soll.
Es geht uns besser, als wir glauben. Das schreibt Alexander Graf Lambsdorff in seinem Buch, Wenn Elefanten kämpfen. Wie machen Sie das dann jemandem klar, der durch Corona um seine Existenz kämpfen muss?
Wenn man es auf den Einzelfall runterbricht, ist es ein Statement, das als solches gar nicht trägt. Aber wenn wir die Menschheit anschauen und es vergleichen mit der Zeit vor 50 oder 100 Jahren, dann haben wir uns enorm weiterentwickelt. Das sagen die Vereinten Nationen. Die haben einen Index, der misst das ganz genau. Also wie es uns zum Beispiel geht mit der Lebenserwartung, mit dem Bildungsstand, mit der medizinischen Versorgung, mit der Kindersterblichkeit, mit dem Hunger und so weiter und so weiter. Und da ist es so, dass die Menschheit sich positiv entwickelt hat.
Nur das kann doch kein Maßstab sein, zu sagen, anderen geht's noch schlechter, also geben wir uns damit zufrieden. Wo bleibt da die Motivation?
Nein, das soll es ja auch nicht, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wenn Sie den zweiten Teil des Satzes nehmen, als wir glauben, der ist genauso wichtig. Es ist manchmal so, wir lassen uns von Nachrichten oft erschrecken. Weil man guckt eher hin, wenn da eine sensationelle Nachricht ist, die einen eher erschreckt, als eine gute Nachricht, wo man sagt, ach ja, nett. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass es uns relativ gut geht als Deutschland, als Bundesrepublik, als Europa im weltweiten Vergleich. Aber dass das für den einzelnen Menschen im einzelnen Leben trotzdem natürlich nicht bedeutet, dass man sich irgendwie zurücklehnen kann, das ist mir auch klar.
Und trotzdem muss ich Ihnen jetzt mit Nachrichten kommen. Beispielsweise viele Kinder, die aktuell zu Hause betreut werden müssen, die haben nicht nur Gewichtsprobleme, dazu kommen psychische Probleme. Die Jugendämter warnen davor, dass 200.000 Jugendliche dieses Jahr ihren Abschluss nicht schaffen werden.
Ja, nicht nur die Jugendämter, auch die Jugendpsychologen, die Wissenschaft. Deswegen haben wir ja auch immer gesagt als Freie Demokraten, wenn wir auf die Wissenschaft gucken in der Corona-Krise, dann ist es wichtig, auf die Virologen, die Epidemiologen zu hören. Aber wir müssen auch auf die Kinder- und Jugendpsychiater achten. Und wir müssen darauf achten, dass die Bildung nicht unter die Räder kommt. Deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, das Recht auf Bildung und das Recht auf Gesundheit so miteinander abzuwägen, dass Schulbetrieb möglich ist.
Ja, und die Freien Demokraten setzen sich auch dafür ein. Sie sagen, es gibt gar keine Notwendigkeit für eine gebührenfreie Kinderbetreuung. Kann das wirklich sinnvoll sein?
Das wäre jedenfalls nicht meine Position. Also ich glaube, dass die Kinderbetreuung von Kindesbeinen an...
Lesen Sie mal im FDP-Parteiprogramm nach.
Ja, ich glaube, dass wir das... Also ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen. Da machen wir es so, dass wir gerade das Kita-Jahr, das zweite, gebührenfrei gestellt haben. Der Punkt ist folgender. Worum es uns geht, und das ist wirklich entscheidend, das ist wirklich eine Idee, die für uns ganz zentral ist. Wir wissen, dass bei uns Bildungserfolg immer noch stark von der sozialen Herkunft abhängt. Aber wir wollen, dass alle hier eine gerechte Chance haben, was aus ihren Talenten zu machen. Und dazu gehört eben auch die frühkindliche Bildung so gut wie möglich und so früh wie möglich zu machen. Und insbesondere Familien, in denen nicht Deutsch als erste Sprache gesprochen wird, da die Kinder vorzubereiten auf ihren Bildungsweg.
Wie gerecht ist denn dann die Forderung der FDP, die Kinderganztagesbetreuung von den Eltern komplett zahlen zu lassen?
Die Ganztagesbetreuung, also über das hinaus, was Kitas leisten. Ja, wir müssen ein bisschen schauen auf das, was finanziell möglich ist. Das ist vollkommen klar. Wir müssen auch darauf achten, dass die Kommunen nicht überlastet werden, weil das eine kommunale Aufgabe ist. Aber ich glaube, dass wirklich die entscheidende Idee, die ist, dass Kinder nicht in der Kita nur verwahrt werden, sondern dass da Bildungsangebote gemacht werden und dass beim Schuleintritt alle Kinder die gleichen Chancen haben, die gleichen Startchancen ins Leben. Das ist für uns das Entscheidende. Und ich meine, wir müssen eines sehen, der Bund hat vor vielen Jahren den Kommunen aufgegeben, diese Kita-Plätze einzurichten und die Kommunen damit aber alleine gelassen. Das heißt, die Kommunen hatten keine Finanzierung. Und das ist ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen graduell da wegkommen. Wir müssen irgendwann dahin kommen, dass dieser Bildungseinstieg für Kinder auch im jungen Alter möglich ist, ohne dass es die Eltern über Gebühr belastet. Abgesehen davon wird es ja auch sozial differenziert nach Einkommen der Eltern.
Die Ungleichheit wächst durch die Corona-Krise, entdeckt die FDP da plötzlich ein neues Klientel?
Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, was sozusagen wir sagen, was die Freien Demokraten sagen, die schauen auf das, was an Talenten da ist, was an Chancenmöglichkeiten, Optionen, Potenzialen da ist. Und das ist durch Corona jetzt fürchterlich alles eingeschränkt worden über jetzt fast eineinviertel Jahre. Ich glaube, dass es geht hier nicht darum, dass über die Corona-Krise und wachsende Ungleichheit irgendwelche Klientel entdeckt wird, sondern worum es geht, ist, dass wir dafür sorgen, so schnell wie möglich den Jugendlichen, die jetzt keinen Schulabschluss haben machen können, und es waren doppelt so viele wie in einem regulären Jahr, dass wir denen ein Angebot machen, dass sie ihren Abschluss nachholen können.
Als Außenexperte weisen Sie regelmäßig darauf hin, dass wir in Europa einem Werteirrtum unterliegen, weil wir nämlich glauben, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sich auf Dauer durchsetzen würden. Jetzt spekulieren wir mal, wenn das ein Irrtum ist, dann müssten Sie ja keinen politischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in China fordern.
Na, das eine und das andere gehen durchaus zusammen. Ich glaube, was wir einfach wissen müssen, ist, dass unsere Art zu leben, die europäische Art zu leben, auf Freiheit und Rechtsstaat und Menschenrechten gründend, mit sozialer Marktwirtschaft, mit Umwelt- und Klimaschutz, mit öffentlich geförderter Kultur, das ist was ganz Besonderes. Aber es ist nicht so, als ob die ganze Welt uns das nachmachen wollte. Wir haben Länder da draußen, die machen es ganz anders. China und Russland sind die beiden besten Beispiele.
Dann bleiben wir bei diesem Beispiel. Würde ein Boykott denn tatsächlich etwas verändern oder am Ende nur die diplomatischen Spannungen erhöhen, so wie Russland Diplomatenausweis nach Protesten der Inhaftierung Nawalnys?
Naja, ich glaube, das, was wir zurzeit in China sehen, insbesondere in der Provinz Xinjiang, wo Millionen, wirklich also ungefähr 1 Million Uiguren in sogenannte Umerziehungslager gesteckt werden, wo Familien auseinandergerissen werden, wo Han-Chinesen angesiedelt werden, wo manche Leute sogar schon von einem Völkermord sprechen, dass das eine Situation ist in Verbindung mit Tibet und Hongkong, dass wir unseren Sportlerinnen und Sportlern die Chance geben sollten, bei Olympia sich zu messen. Das ist in Ordnung. Aber dass wir als Politiker dahin fahren sollen für eine Propagandashow der chinesischen Regierung, das sehe ich nicht.
Speziell zu diesem Thema hat sich im Vorfeld SWR1-Hörer Daniel Schweitzer gemeldet, der selbst in China lebt und mit einer sehr langen E-Mail und viel Kritik über China-Berichterstattung. Er sieht es als China-Bashing an und schreibt dann, hört doch endlich auf, ein Volk zu hassen, nur weil man es nicht mehr bemitleiden kann. Wie China mit radikalen Moslems umgeht, ich finde besser als wir, unblutiger auf jeden Fall, da meint er die Umerziehungslager der Uiguren.
Ich bin da anderer Meinung. Das muss man dann auch aushalten in der Demokratie, dass Menschen anderer Meinung sind. Aber niemand, glaube ich, redet hier dem Hass das Wort. Aber was wir natürlich ganz klar benennen müssen, ist, dass in China jeden Tag unter der kommunistischen Diktatur systembedingt schwerste Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Es gibt keine freie Presse, es gibt keine unabhängige Justiz. Und es ist keineswegs so, dass in den Umerziehungslagern, den sogenannten, nur radikale Moslems sitzen. Da sitzen ganz normale Leute. Da gibt es ganz viele Artikel, die die das eindeutig belegen. Insofern, da bin ich völlig anderer Ansicht.
Doch, dennoch mal die Nachfrage, was bringen die Sanktionen, die gefordert werden? Was bringt ein Boykott? Würde das wirklich etwas verändern?
Naja, ein Boykott ist ein Signal, es ist keine Sanktion in dem Sinne, es ist ein Signal, dass wir nicht bereit sind, die Olympischen Spiele für politische Aufwertung, für eine politische Aufwertung der chinesischen Regierungspartei, der Kommunistischen Partei Chinas ausnutzen zu lassen. Darum geht es, um nichts anderes. Es geht da nicht darum, die sportlichen Wettbewerbe abzusagen. Es geht auch nicht darum, Sanktionen gegen China zu verhängen. Es geht ausschließlich darum, dafür deutlich zu machen, und gerade wir in Deutschland haben ja historische Erfahrungen damit, was es bedeutet, wenn man Olympia für Propaganda missbraucht, das genau nicht zuzulassen.
Sie sind gelernter Diplomat, wenn junge Menschen diplomatisch ausgebildet werden. Was ist Ihrer Meinung nach eine ganz wichtige Voraussetzung, die Sie mitbringen müssen?
Oh, da gibt es eine ganze Reihe. Also das eine sind Sprachkenntnisse. Das zweite ist Spaß daran, umzuziehen, andere Länder kennenzulernen. Und das dritte ist eine gewisse Disziplin, weil sie sind im Auswärtigen Dienst. Und da steckt das Wort Dienst drin. Also müssen sie ein bisschen diszipliniert sein und ihren Dienst auch ableisten.
Rüdiger von Fritsch war mehr als 35 Jahre lang im Auswärtigen Dienst, war auch vor einer Weile hier zu Gast, war Botschafter in Moskau zuletzt. Und der hat gesagt, harmoniesüchtige Politiker werden im Kreml nicht ernst genommen. Welche Lehren haben Sie denn aus Ihrem diplomatischen Dienst gezogen?
Der hat ganz ähnliche wie Herr von Fritsch, den ich gut kenne und dessen Buch ich auch nur empfehlen kann. Das ist ein ganz tolles Buch, ich habe es auch durchgelesen. Also es macht richtig Spaß, das zu lesen, weil da ist wirklich Moskau so von innen betrachtet. Er hat völlig recht. Man muss im Kreml klare Ansagen machen. Das wird dann respektiert. Das heißt nicht, dass man sofort auf Kuschelkurs irgendwie kommt und der Kreml plötzlich alles tut, was man will. Aber zu tun, als ob die russische Politik nicht aggressiv, nicht völkerrechtswidrig ist gegenüber der Ukraine beispielsweise, das hilft niemandem. Das muss man klar benennen und da muss man auch gut auftreten.
Ihr Parteichef Christian Lindner hat einen Baustopp von Nord Stream 2 gefordert. Braucht es nicht energiewirtschaftliche Kooperation mit Russland?
Ja, aber gegen die hat ja auch niemand was. Nord Stream 2 ist ja nicht so sehr ein energiewirtschaftliches Projekt in erster Linie, sondern ein geopolitisches Projekt. Das heißt, schauen Sie auf eine Landkarte und von Moskau aus nach Westen, dann sehen Sie, dass Nord Stream 2 gar nicht alleine ist. Das gibt es im Schwarzen Meer nochmal mit Turk Stream, also in Richtung Türkei. Und das Ziel ist ganz klar. Es geht darum, die Ukraine finanziell auszutrocknen und politisch zu destabilisieren. Und deswegen haben wir gesagt, Baustopp, denn was Russland mit der Ukraine macht, ist nicht in Ordnung. Wir haben 13.000 Tote in der Ostukraine. Und Russland eine Chance geben, seine Politik zu ändern. Dass wir energiewirtschaftlich Beziehungen zu Russland haben, ist weder neu noch schädlich. Das machen wir seit vielen Jahrzehnten und das funktioniert im Großen und Ganzen.
Es gibt ja dennoch Fehler, die im diplomatischen Umgang gemacht werden. Wo würden Sie sagen, oh, da habe ich mich selbst vielleicht mal irgendwie vergriffen, das muss ich anschließend sogar korrigieren. Haben Sie ein Beispiel?
Oh, das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Habe ich bestimmt. Müsste ich jetzt aber genau überlegen, wo ich mal wirklich was... Naja, also ich glaube, wir waren am Anfang, als die Amerikaner 2003 in Richtung Irakkrieg zogen. Da war ich an der amerikanischen Botschaft, an der deutschen Botschaft in Washington und wir waren alle nicht sicher, meinen die das ernst? Sind die Fakten wirklich belastbar? Weil wir Colin Powell, den Außenminister damals, als eigentlich einen aufrichtigen, ehrlichen Mann kannten. Und der hat ja dann im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen diese Show abgezogen mit den angeblichen Beweisen. Da waren wir verunsichert. Das muss ich wirklich zugeben. Wir wussten nicht, dass der Paul da absolute Falschinformationen präsentiert. Das haben wir nie für möglich gehalten.
Sie schauen häufig auf das amerikanische-deutsche Verhältnis. Mhm. Geopolitisch liegt uns Russland ja sehr viel näher. Müsste sich das deutsch-russische Verhältnis nicht anders aufstellen?
Ich würde mir das sehr wünschen. Ich bin ein großer Freund Russlands, mag die Küche, mag die Menschen, mag die Kunst, die Literatur, die Musik. Bin oft da. Ich finde Russland ein wunderbares Land, aber die Putin-Regierung macht es uns wirklich nicht leicht. Ich würde mir wirklich wünschen, wir könnten noch mal in die Zeit von Kohl und Gorbatschow und Genscher und Schewardnadze und mal gemeinsam ein gemeinsames Haus Europa bauen mit Russland. Aber dazu muss sich Russland an die Hausordnung halten. Und das heißt, keine Gewalt, keine Grenzverschiebungen gegen den Willen der beteiligten Länder, keine Invasion. Sanktionen bei Nachbarn. Das sind so Dinge, die Russland zurzeit nicht beherzigt. Und deswegen ist die Atlantische Allianz zurzeit die verlässlichere.
Wie ist denn die Wahrnehmung? Das bekommen Sie ja mit. Die Medien werden häufig gescholten für eine einseitige Berichterstattung, die Russland nicht im Fokus hat. Wie ist die Wahrnehmung politisch?
Ja, die Wahrnehmung in Deutschland ist eine sehr differenzierte. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, das so eng mit Russland verbunden, verwoben ist, auch auf der menschlichen Ebene wie Deutschland. Das ist einfach so. Vielleicht die baltischen Länder noch auf ihre eigene Art. Aber ich glaube, man muss trennen zwischen dem Land und den Menschen auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen. Das habe ich ja eben gerade auch ein bisschen versucht zu erläutern, wie ich persönlich das mache, weil mir ist das einfach wichtig. Und ich glaube, dass die Kritik an der russischen Regierung, an ihren gewaltsamen Versuchen, das, was beim Kalten Krieg 1990, 91 rausgekommen ist, was dann auch beschlossen worden ist, unterschrieben worden ist, auch von Russland selber übrigens, das mit Gewalt zu ändern, das müssen wir kritisieren. Und wenn dann Menschen sagen, wir sind zu kritisch gegenüber Russland, nein, wir sind kritisch gegenüber der Putin-Regierung und das müssen wir auch.
Sie sagen, die USA werden uns, wenn es hart auf hart kommt, nicht mehr die Kohlen aus dem Feuer holen. Heißt das, Joe Biden setzt die America-First-Politik Donald Trumps fort?
Nein, es ist auch nicht so apodiktisch zu verstehen, wie es jetzt gerade klingt, sondern worum
es... Sie haben das mal gesagt.
Ja, aber das ist richtig, das stimmt, wenn es um unsere Nachbarschaft geht, stimmt das. Wenn es wirklich große Konflikte geben sollte, sind wir schon mit den Amerikanern in der NATO nach wie vor eng verbunden. Gerade hier in Baden-Württemberg gibt es ja auch viele amerikanische Soldaten und das amerikanische Hauptquartier ist ja auch hier in Stuttgart. Also das glaube ich schon, aber was... Ich merke, und das gilt für beide Seiten des politischen Spektrums in den USA, nicht nur für die Republikaner, nicht nur für die Trump-Anhänger, sondern auch für unsere Freunde bei den Demokraten. Die sagen einfach, Leute, ihr seid ein wirtschaftlich erfolgreiches Land, ihr seid ein starker Kontinent, ihr müsst in eurer Nachbarschaft, ihr müsst für eure eigene Sicherheit mehr tun als bisher. Und das ist eine Diskussion, die, finde ich, in Deutschland falsch geführt wird. Da wird immer so getan, als ob Trump das erfunden hätte, dass wir unsere Bundeswehr besser ausstatten sollten. Das stimmt nicht. Das hat nicht er erfunden, das hat Barack Obama erfunden und Frank-Walter Steinmeier damals als Außenminister hat es unterschrieben.
Dennoch hat sich die Rolle Europas verändert. Man hat den Eindruck, in vielen Bereichen bricht es auseinander. Schaut man auf Polen und Ungarn Entwicklungen. Wie ist die Stellung Europas geopolitisch einzuordnen?
Viel schwächer als früher. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich versuche auch in meinem Buch darzulegen. Wir sind nicht mehr das Zentrum der Welt. Wir haben alle in unserem Kopf noch die letzten Jahrhunderte, wo Europa eindeutig der Mittelpunkt der Welt war. Aber der liegt im Pazifik im 21. Jahrhundert. In dem Konflikt zwischen den USA und dem aufsteigenden China, das ja sehr aggressiv gegenüber seinen Nachbarn auftritt. Wir machen uns Sorgen um Taiwan, wir schauen in die Südchinesische See. Da gibt es riesige Probleme. Europa ist in diesem Zusammenhang eine wichtige Zivilmacht, ein großer Raum von Demokratie und Freiheit und ein interessanter, spannender Markt. Aber wir sind nicht mehr das geopolitische Zentrum der Welt.
Wie kann sich Europa denn positionieren? Näher an den USA, näher an China oder in der Mitte dazwischen? Wie lotet man das aus?
Ganz interessante Frage. Und das ist mir ganz wichtig, weil das eine Wertefrage ist. Wenn wir auf die USA schauen, mit all ihren Mängeln und all ihren Schwächen und auch den 4 Jahren Trump, es ist ein Rechtsstaat, es ist eine Demokratie, es ist ein Bundesstaat, wie wir hier in Deutschland auch. Die haben ihre Fehler, aber die beheben sie. China ist eine Diktatur, eine zentralistische Diktatur, wo jeden Tag schwere Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Und da ist für mich jedenfalls die Antwort deutlich, wenn ich eine wertegeleitete Außenpolitik mache, die sich von der Menschenwürde aus unserem Grundgesetz her ergibt, dann ist für mich vollkommen klar, wir müssen in der Europäischen Union zusammenhalten und mit den Amerikanern. Und wir müssen uns über unsere Schwächen, unsere Probleme austauschen, aber das unter demokratischen Freunden.
Sie haben mal geschrieben, Breaking News gleich Bullshit. Slow down, read books and longer articles. Welches Buch haben Sie denn zuletzt gelesen?
Ach, ich lese gerade ein wunderbares Buch. Das sind die Erinnerungen der Ehefrau von August Macke. Das ist ein Maler, den ich sehr liebe. Und der kommt aus meiner
Heimat.
Aus
dem Sauerland kommt er eigentlich, in Meschede geboren?
Ja, Sie haben völlig recht. Er ist in Meschede geboren, aber hat sein Leben in Bonn verbracht. Und das ist ja meine Heimatstadt. Und es ist sehr schön, seine Frau, er ist im Ersten Weltkrieg gefallen, schon 1914. Und seine Frau schildert die Erinnerungen an das Leben mit ihm, mit Franz Marc, mit Kandinsky, mit Klee, mit all den anderen Künstlern
Gruppe
damals.
Die Gruppe der Blaue Reiter, glaube ich.
Ja, ganz genau. Das war damals die Zeit. Und für mich ist es ein wunderschönes Buch, das ich gerade mir zu Gemüte führe.
Wie weit gehen Sie denn nach der Lektüre? Packen Sie dann irgendwann den Pinsel aus und versuchen, den Macke zu kopieren, über den Sie gerade was gelesen haben?
Oh Gott, der arme Macke. Also das will ich ihm nicht antun, aber daran hätte ich Spaß. Das ist was, was ich kann. Musikalisch bin ich gar nicht. Malen, das würde mich interessieren. Ob ich es kann, wie ich es gerade gesagt habe, weiß ich nicht. Aber es würde mich interessieren und das würde ich mir eher zutrauen als singen.
Eine Frage muss ich noch stellen. Wir sind vor der Bundestagswahl im September. Jetzt schieben sich gerade viele in den Ministerien noch Posten zu. In hohen Besoldungsgruppen gibt es neue. Posten. Ich höre keinen Aufschrei der FDP.
Doch, das haben wir im Bundestag gemacht. Ich wundere mich, dass das nicht durchgedrungen ist, aber das müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen lauter machen. Ich finde es nicht in Ordnung in einer Situation, in der wirklich viele Gewerbetreibende, viele Selbstständige, viele Menschen in der Kultur in wirklich großen Existenznöten wegen Corona sind, über 70 Stellen in der B-Besoldung zu schaffen, also wirklich hohe Besoldung. Das sind 8,
B6 habe ich gelesen, im Entwicklungsministerium, heißt übersetzt in Zahlen, was kommt daraus?
Ich glaube, das sind ungefähr 10.000 Euro Monatsgehalt, also grob so. Und das finde ich einfach überhaupt gar nicht in Ordnung, das geht nicht, das macht man nicht, gerade in so einer Situation, dass in den verschiedenen Ministerien in der Großen Koalition bei Union und SPD über 70 solcher Stellen neu geschaffen werden. Das kann mir niemand erklären, dass das im normalen personalwirtschaftlichen Tableau erfolgt, sondern das ist eindeutig eine sogenannte Operation Abendsonne zur Versorgung von Parteisoldaten, und ich halte das für ganz, ganz falsch.
Ich sage danke für den Besuch in SWR1 Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.